Ja, ich habe in der DDR zwei Erfahrungen mit Psychoanalyse gemacht, die, also wovon besonders die erste dem ganzen Bereich, den ihr beide ja irgendwo auch teilt, nicht sehr nahe lag. Nämlich es gab in den 50er Jahren an der Humboldt-Universität den Parteisekretär Bernhard Schoppe, der dann, weil er nicht konsequent gegen Robert Habermann gekämpft hat, da rausgestürzt ist, und wir kamen einander irgendwie nah in der Zeit, und der hat mir heftig Wilhelm Reich, den jungen Wilhelm Reich, zugesteckt. Also den von den Themen der Sexualunterdrückung, der Charakteranalyse, also diese ganzen Bereiche behandelt hat, und für mich, also jetzt privatbiografisch, ist nichts von der Psychoanalyse, sagen wir mal, unmittelbar wichtiger gewesen als diese Begegnung. Also erstmal habe ich daraus dann entnommen, dass so bestimmte, zum Beispiel erotische Regungen, die über die Kleinfamilie hinausgehen, nicht unbedingt gegen die Parteivernunft verstoßen müssten. Und vor allem, was eigentlich wichtiger war, war das also allein schon, dass selbst schon die intellektuelle Kenntnisnahme irgendwie den Gesamtorganismus etwas mehr in Fluss bringt, als das so normalerweise üblich ist. Und als ich dann nach den zwei Jahren Knast, die natürlich erstmal bedeuten, man zieht sich zusammen, nicht? Man hat es ja dann mit dem Feind zu tun, nicht? Als ich dann rüberkam, war mir völlig klar, dass ich mir bioenergetisch eines leisten muss. Und meine ganze, den Massen natürlich unliebsam bekannt gemachte Begegnung mit Bachmann hat damit zu tun. Der Bachmann ging nämlich diesen, also sozusagen körperfreundlichen Weg, und die vier Wochen, die ich in Rajneeshpuram war, das heißt in der dann gescheiterten Stadt da, später gescheiterten Stadt in Oregon, die der geschaffen hat oder die um ihn entstand, das bestand im Wesentlichen darin, dass ich dreimal fünf Tage dort körperorientierte Workshops mitgemacht habe. Und dass dann noch bestimmte Version von Spiritualität im Raume stand, hat mich nicht im geringsten dabei gestört, zumal da also gar nicht alles falsch ist daran, was der Bachmann gesagt hat. Das meiste vielmehr ist wahr, wenn es mir auch in mancher Hinsicht nicht genügte. Aber der erste Workshop waren einfach fünf Tage Breathing, das heißt Atmen. Und der Siddha, der das geleitet hat, die haben sich da alle andere Namen gegeben, nicht? Das war ein guter, also ein sehr guter amerikanischer Psychotherapeut. Also fünf Tage lang durch die verschiedensten Techniken mit dem eigenen Atem gehen. Und der nächste von den Workshops, der hieß Tao. Und das ist genau das, was hier, ich erinnere da an Brechts kleine Legende von der Wanderung des Lao Tse da in die Emigration. Das bezieht sich auf Tao Te Ching, auf dieses Buch, das der Ernst Schwarz hier wunderbar DDR-mäßig übersetzt hatte. Tao, das hieß in diesem Falle, also die Frau, die das geleitet hat, die hielt jeden, der da irgendwie Thema wurde in den fünf Tagen, hielt die daran fest, was fühlst du denn jetzt im Augenblick? Du geh doch mal nicht, diskutier die Sache nicht, sondern spiel mal den Säugling, der sich damals wahrscheinlich so geärgert hat. Es muss gar nicht stimmen, sagt sie. Das war gar nicht die Behauptung, dass das stimmen muss, sondern zeig da mal was. Und der dritte Workshop hieß Awareness and Expression. Also Awareness, das heißt nicht Bewusstsein, das heißt sowas wie Aufmerksamkeit für das, was im Augenblick ist, und drück es jetzt mal aus, wo dann also ein bisschen mehr Intelligenz mit im Spiele ist, solcher Art Erfahrung. Und ich kann jedenfalls an meinen Fotos von damals und an meinen Fotos von heute sehen, dass da irgendwas passiert ist, dass da eigentlich das Futteral abgefallen ist. Später ist für mich, also sagen wir mal, nicht später ist falscher Ausdruck, theoretisch, muss ich sagen, ist für mich fromm wichtiger gewesen als Wilhelm Reich, theoretisch, weil, also in denselben Zeiten und auch etwas später, weil fromm also die gesellschaftliche Perspektive von Marx, und zwar undogmatisch, und die Perspektive von Freud, nicht, also so zusammengebracht hat, dass man also diese Engführung, die bei Psychologie leicht droht. Nicht an dem Vorwurf Psychologismus, der größere Teil ist immer Abwehrmechanismus, aber es ist manchmal auch was wahr dran. Nicht? Also, dass da, also man denkt also jetzt an diesem bestimmten innerpsychischen Prozess alles aufhängen zu können. Nicht? Also das, da ist, da sei Fromm vor sozusagen. Auch das hat sicher seine Grenzen, aber ich glaube, dass Fromm vor allem für Leute, die ja nun mal weiß ich, wie viele Jahrzehnte mit historischem Materialismus in welcher Vulgarisierung auch immer groß geworden sind, dass Fromm da also ein guter Zugang ist, um sich an diese, an diesen psychoanalytische Sache, an die ganze Frage, was ist eigentlich, bis hin zu der Frage, was ist eigentlich Spiritualität? Nicht, was da wann wichtig ist. Und Fromm hat sich verabschiedet mit dem Satz, die Kranken sind die Gesündesten, wenn nämlich die Gesamtgesellschaft falsch und krank funktioniert. Nicht, dass also Leute, die da psychotisch reagieren, unter Umständen also dichter an der Wirklichkeit sind, als diejenigen, die immer alles wegerklären können und sagen, warum das alles nicht anders sein kann. Und noch wichtiger ist für mich im Theoretischen dann Jung geworden, C.G. Jung. Und zwar, ich glaube, also ich vermute deshalb, weil dessen Begriff des Selbst, das nämlich, ich würde mal sagen, objektiv klüger sein soll bei Jung als das Ich, nicht? Das Selbst. Das aber nicht einfach so, das ist nicht einfach unsere Biologie, sondern da ist daran gedacht bei Jung, dass unsere Biologie natürlich die intelligente Evolution des Kosmos durch die Jahrmillionen enthält. Und wenn das aufgedeckt wird, was da also sozusagen, also das ist intelligenter als das technische Genie natürlich. Nicht? Ich meine, nur äußerste Genialität oder was die Spirituellen dann Erleuchtung nennen, das könnte dann dasselbe sein, wie was dieses Selbst in uns weiß. Bloß dieses Selbst in uns, das ist schon insofern nicht ich, als das ist keine Privatfakultät. Also das bin ich auch wiederum nicht in dem Sinne, also was ich hier so gelernt habe. Ich meine, Ossi gegen Bessi zum Beispiel, das sind bloß zwei Warnsysteme. Das ist nicht der Mensch. Der Bachmann hat das mal wunderbar geschildert in einem Gleichnis, das scheint mir jetzt wichtig zu sein, also bloß in so einem Gedankenexperiment. Es sei im Lande Israel, im Staat Israel ein Kind ausgesetzt worden und man kann sich ja jetzt vorstellen, die Palästinenserin hebt das auf. Und dann, 20 Jahre sind vergangen, dann kann man sich vorstellen, in welchem Graben und in welchen Kampfformen und in welcher Psychologie, Islam und so weiter, das lebt. Und es kann ja aber auch sein, eine Jüdin hätte es aufgehoben. Und dann ist es auch in einer bestimmten Psychologie auf. Und dann weiß man, was dann in Israel los ist. Der sagt, das sind zwei Warnsysteme, was da Palästinenser und was Israeli heißt. Und Ossi und Wessi kann da eigentlich nichts anderes sein. Nicht da, der Mensch ist beide Mal noch gar nicht bezeichnet. Überhaupt nicht bezeichnet, sondern ist nur zugedeckt worden mit lauter sehr kurzfristiger Sozialisation. Also das als Zugang. Ich glaube, da ist jetzt schon klar geworden, wenn ich im Folgenden in die Diskussion eintrete und sagen wir mal eher indirekt ein bisschen in Frage stelle an dem, was Hans-Joachim und Bernd hier gesagt haben, dass das nicht bedeutet, irgendeinen der Tatbestände, auf die sie sich beziehen, in Frage zu stellen, sondern ich denke, dass wir versuchen müssen, also den Seelenbegriff oder den Psychebegriff und den Geistbegriff über das vielleicht noch zu Individuelle hinauszuführen. Einfach, und jetzt, das will ich jetzt nicht machen, sozusagen in polemischer Anknüpfung, sondern ich will lieber mal sagen, was ich da sehe. Ich will aber, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will für unser Gespräch. Ich will vorher aber noch was sagen zu dieser zu diesem Kopplungsproblem mit der Ökologie, weil das als Vorbau also dann ganz wichtig ist. Ich glaube, sehr eng irgendwie damit zu tun hat. Ich habe schon dem Hans-Joachim kurz, als wir da an der Tür standen, so eine Erfahrung mitgeteilt. Wir haben da in der Kommune in Niederstadtfeld, in der ich so einen Teil meiner Zeit auch jetzt noch verbringe, eine ganze Weile mal solche indianischen Workshops gemacht. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Stämme, die übrigens das Mutterrecht noch gar nicht lange hinter sich haben, natürlich noch völlig andere Naturverhältnisse hatten. Nun findet das natürlich hier bei uns statt und auch die Schamanen haben vielleicht Indianernamen sich zugelegt, aber sind Weiße, nicht? Und man denkt dann in einem Schnellkurs, also der darauf hinausläuft, nimm mal Kontakt mit den Bäumen auf, dass da irgendjemand Indianer wird oder so. Nicht? Und dann also, wenn du den Baum dann richtig gefühlt hast, der Rest wird der Herr wird's wohl machen oder der große Geist oder weiß ich was. Und das sind natürlich äußerste Kurzschlüsse. Also ich glaube, ich will es mal so andeuten, ich glaube Folgendes, Dass also die Dinge, die du besonders hervorgehoben hast, von davon, in welchem Grade uns die Kultur fühlunfähig gemacht hat für die Natur, dieses Resonanzphänomen, dass das nicht mehr stattfindet, dass wir es einfach nicht merken. Daraus folgt noch nicht, was irgendwie indirekt ein bisschen nahe liegt. Dass also es der kürzeste Weg zur Lösung der Frage wäre, jetzt also die Leute in die Natur zu führen, fass mal das Blatt an und wenn du dann wieder fühlst, dann geht das. Ich will nicht etwa sagen, dass das nicht dazu gehört, sondern ich will nur sagen, ich halte es für einen Kurzschluss, wenn man das für die Haupttür hält. Für die Haupttür an dieses Problem ranzugehen. Also in dieser westlichen New Age-Bewegung ist es zum Beispiel üblich, dann zu erklären, gerade aus diesem Zweig, der sich mit den Indianern also identifiziert, und das sind nicht die Schlechtesten da, etwa, we are all part of the trees, heißt es dann. So die Amerikaner lieben solche Kurzfassungen. Wir sind alle Teil der Bäume. Und das ist natürlich völlig wahr, wobei erstmal. Also worüber Bernd hier gesprochen hat, das ist Naturtatsache erstmal. Nicht? Und wenn heute selbst in Indien jemand Yogi sein muss, um das Erdbeben zu spüren, während die Tiere das 3 Tage vorher wissen ungefähr, dann hängt das halt damit zusammen, dass selbst die der Natur so nahen Inder schon tief in der Kultur stehen. Und das ist wohl also sozusagen kein einfach sozusagen gesellschaftskritisch behandelbares Thema ist, wie das wohl gekommen ist. Nicht? Also dass man auch in Indien Yogi sein muss, um mit den Tieren das Erdbeben kommen zu führen. Also da hat der Geist, das ist noch was anderes als Psyche, das ist eine spezielle Fakultät, der muss da was mit uns gemacht haben, was, ich sag's mal jetzt blöd theologisch, das Gott gewollt hat. Egal wie man das nennen will, aber wo also, man kann, Spinoza sagt, Gott ist gleich der Natur, also was in dem Großen und Ganzen notwendig war. Genauso, we are all part of each other. Das ist natürlich, also wir sind alle Teil voneinander. Nicht? Klar, in der Liebesbegegnung merkt man das. Und das ist die tiefere Wahrheit. Und doch, also in Wirklichkeit, ich habe denen damals gesagt, hier, we are all part of the trees. First, we are all part of the mega machine. Das heißt, wir sind zuerst alle Teil der Megamaschine. Und wir sind zuerst, der Mensch ist des Menschen Wolf. Und zwar nicht bloß, wenn wir zufällig wirklich gerade mal Kapitalisten sind, die also den größten Teil für sich haben wollen, sondern das ist verdammt eingelassen. Also ein Assistent an der Uni konkurriert mit dem anderen in genau demselben Geiste und das ist schon lange nichts Subjektives mehr. Und das hat auch nicht die DDR verursacht oder die Bundesrepublik gerade mal gestern oder 1951, sondern das steckt also seit den Griechen. Oder seit dem Patriarchat besonders, das sind 4.000 bis 6.000 Jahre. Also man muss sich darüber klar sein, dass sozusagen die Wiederbelebung der Seele, der Psyche, mit der sich hier Hans-Joachim und Bernd so ganz besonders befassen, dass das eine Arbeit im Vorfeld ist, eine Arbeit der Voraussetzung. Also wenn ich mich da nicht ein bisschen reingestürzt hätte, also sozusagen, wenn man so zusammengeduckt, dann aus der Vernehmung kommt irgendwie, nicht? Also man sieht da mehr Feinde, als es gibt in der Welt. Und alles, was man dann theoretisiert, wird falsch. Also die ganzen Bilder vom Klassenfeind. Und nicht sehen, dass wir hier alle als Kapitalisten an die sitzen. Wer hat denn nicht den Gebrauchtwagen gekauft, nicht? Jetzt so, nicht? Also das ist also die Bedingung irgendwie, dass man sich da lockert. Aber wenn wir ran wollen an die Frage, wie diese ökologische Krise lösbar ist, dann denke ich, da muss man den Ort dieses psychoanalytischen Zugangs in dem Thema Psyche allgemein finden. Und für mich, also ich kann das jetzt nicht völlig ableiten, ich will es nur mal andeuten. Für mich sieht das Grundproblem so aus, dass ich erstmal feststelle, die ökologische Krise heißt ihrem Wesen nach, der Menschengeist sprengt, soweit er überhaupt reicht, die natürlichen Gleichgewichte. Der Menschengeist sprengt die natürlichen Gleichgewichte. Wobei natürlich dieser psychologische Untergrund eine große Rolle spielt, aber als ein historisches Produkt, das nicht von den Eltern und Großeltern ist. Die haben es natürlich übermittelt, Aber das ist eine sehr lange Geschichte. Deswegen also, Wilhelm Reich war ja auch bei Patriarchatsstudien nicht zufällig. Aber da ist noch mehr. Da ist, glaube ich, noch mehr im Gange. Sondern es kann das Patriarchat kein Zufall sein. Das kann nicht sein. Also, und auch nicht bloß geografisch bedingt. So gute Gründe, dass dafür gibt, für diese, dass da Verwüstungsprozesse mehr zum Krieg getrieben haben und so. Aber es ist, wenn Marx feststellte, die Kultur lässt Wüsten hinter sich zurück. Diese Flusstalkulturen in Mesopotamien, in Ägypten, waren am Anfang mutterrechtlich. Und diese Bewässerungsprozesse dort haben in einem Langfristprozess von ungefähr 1500 Jahren die Versalzung dieser Böden bewirkt. Und wenn das dann dicht besiedelt ist, und das ist versalzen und das gibt nicht mehr genug her, was ist näherliegend als Krieg? Das heißt, es gibt auch innere Gründe dann in solchen Gesellschaften, dass man sich einen Häuptling sucht und aufeinander losgeht. Das hat in Mesopotamien um dieselbe Zeit begonnen, wie dann auch die nomadischen Einfälle kamen von außen. Also es ist ein überaus komplexes Ding, das lange Wurzeln hat. So, wenn man näher an den Punkt rangeht, es ist der menschliche Geist, der da den Naturzusammenhang sprengt, die Naturgleichgewichte sprengt. Es ist klar, dass das dazu mit Kopf und Hand zu tun hat, also mit dieser Kopplung. Das heißt, das hat mit dem Umstand zu tun, zunächst mal, dass wir uns einen ausschnittweisen Begriff machen können, Teilwahrheit, darüber, wie ein bestimmtes Ding funktioniert. Und mit dem, was wir da rausgekriegt haben, zu unserem Nutzen, denn das Ding ist zunächst unser sozusagen Organ für unser individuelles Überleben, zu unserem Nutzen haben wir uns da sozusagen einen Naturzusammenhang rausgenommen, zum Beispiel Feuer. Und man muss wirklich sagen, wer hier steht, patriarchaler Macho aus dem heutigen Westen sein, um die Erde zu verbrennen. Also da haben die in der Altsteinzeit die Steppe angezündet, damit die und den Wind berechnet und geguckt, dass die Pferdeherde den richtigen Felsabhang runterfällt. Und dann haben sie geerntet da unten. Also das ist also, da ist mehr mit dem Menschen gegeben, als wir so sehen, wenn wir die unmittelbaren Mechanismen ins Auge fassen, die jetzt die Katastrophe sind. Also hier handelt es sich, glaube ich, darum, dass der menschliche Geist eine, ich würde mal so sagen, der ist in der allgemeinen Natur oder auch in dem Geist des Ganzen, der ist die größte besondere Ursache da in dem Zusammenhang. Und jetzt ist natürlich die Frage, die durch die Psychoanalyse und besonders durch Reich, durch die Bioenergetik aufgeworfen ist. Wie also diese Naturanlage also dahin kommt, dass sie sich also selbst in uns selber, gegen unsere eigene, gegen den größeren Teil von Natur in uns stellt. Nicht, dass das sich so verselbstständigt. Und das scheint mit dem Thema Ich zusammenzuhängen. Das heißt, das scheint damit zusammenzuhängen, dass dieser allgemeine Prozess, ich habe ja schon geschildert, was für Macht dieser Geist, dieser subjektive Geist mit seiner Erkenntniskraft hat, wenn das mit Werkzeugen und auch nur mit Einsicht, man braucht ja nicht viel, um Feuer zu machen, zwei Klamotten, so an jeder Stelle. Also, aber damit das also diesen Grad an kultureller Explosion bewirkt. Und das ist an dem Übergang zum Patriarchat übrigens besonders ablesbar, weil das ein Sprung war, was sozusagen ich, und zwar männliches Ich in Konkurrenz mit dem anderen, ein Napoleon gegen den, was da passiert. Also in diesem Augenblick, wo, also in, sagen wir mal, in dem Grad, in dem ich aufkommt, da geht es in Wirklichkeit gar nicht mehr um das, was der Vulgärmaterialismus immer so in den Mittelpunkt gestellt hat, dass der Mensch ja essen muss. Dazu braucht man also diese technischen Großveranstaltungen, die wir hier machen, alle nicht. Im Gegenteil, die behindern für die überwältigende Mehrheit der Menschen heute, dass sie essen können und für die Tiere, dass sie leben können und für die Pflanzen auch. Und wir bringen uns um. Nicht? Also das hängt damit zusammen, dass sich dieses Ich, das gegen das nächste Ich kämpft, ein Napoleon gegen den anderen, muss im Grunde genommen, wenn es geht, die ganze Welt um mich ansammeln. Das heißt, das ist ein Machtprojekt, das sich über den Durchgang durch die materielle Welt, durch das Sachenmachen, durch das Waffenmachen in erster Linie, und da sind mehr Sachen Waffen, als denen das anzusehen ist. Nicht so, also das ist ein eigenes Waffensystem, die Wissenschaft zum Beispiel. Nicht? Also das ist ich geschaffen. Und das hat damit zu tun, dass das menschliche Ich also zwar die größte besondere Ursache ist, aber eine besondere Ursache und sterben muss. Und dass es eigentlich also in der zunehmenden Zivilisation nur gelernt hat, also stärker sich den Tod zu verbergen, es nicht anzunehmen, also nicht sagen zu können, ich habe jetzt mal in irgendeiner Hinsicht genug. Der ganze Überlebenskampf ist keiner ums physische Überleben, sondern ist die Frage, was bin ich, wenn ich nicht mehr Diplomphysiker schreiben kann? Nicht? In meiner Heiratsarbeit. So. Und dieser Zusammenhang steckt eigentlich dahinter, dass wir uns diese Höllenmaschine gebaut haben. Und deswegen denke ich, dass es eigentlich um Folgendes geht, dass wir über diese verschiedenen bioenergetischen, psychoanalytischen und spirituellen Techniken sozusagen die Befreiung von dieser Obsession, von dieser Ich-Besessenheit organisieren uns. Dass wir also den Teil der Zeit, den wir nur immer dafür freimachen können, gesellschaftlich, dass wir den dafür benutzen, also so fallen lassen, Gelassenheit in der Hinsicht zu erlernen. Es scheint mir so, dass also mit der durchschnittlichen Bewusstseinsverfassung, deren Spitze bisher also dieses angstvolle Ich ist, das sich machtkämpferisch durchsetzt, und die Schwächeren, die spielen das Spiel nur von der anderen, von der Opferseite, dasselbe irgendwie, nicht? Dass dieses machtkämpferische Ich, das muss nicht mal bekämpft werden, das bringt es nicht, sondern man muss sehen, ob das nicht wegfallen kann und ob dann nicht aus unserer Naturanlage Kräfte sich bemerkbar machen, die bisher, ich sag's mal so, zumindest noch niemals institutionalisiert worden sind. So eine kleine Gruppe um Jesus, falls da was war, in den Berichten, oder bei Buddha weiß man's. Oder um Lao Tse, der noch mutterrechtlicher war, also so um einzelne solche Leute. Oder um die Rabia da im Islam, die eine ganz unislamische Sufi-Meisterin war. Nicht? Wenn es da Gruppen gab, die waren mal auf einem höheren Niveau, das war dann keine patriarchale Großgesellschaft mit Staat und so. Aber das ist bisher nie gelungen, sowas zu konstituieren, gesellschaftlich. Das ist versucht worden vielmals, das ist nicht gelungen. Und die Gründe zu analysieren führt es bestimmt zu weit. Ich will nur sagen, also dort liegt die Richtung, wenn wir aus dieser Kulturkatastrophe, die das jetzt geworden ist, einen Ausweg finden wollen. Und ich das sage mir, wahrscheinlich ist es so, dass der Mensch von Anlagen nicht umhin konnte, bis an den Punkt zu gehen, wo das ganze Häuschen Erde zu klein ist. Der musste sich diese Erfahrung erst verschaffen, das geht nicht mehr. Ich bin wirklich gespannt, was passiert, wenn diese Gesellschaftsordnung, ich meine jetzt Kapitalismus, die ohne Expansion nicht sein kann, was sie ist, wenn der Expansion nun endgültig beschränkt ist. Was wir hier gemacht haben, war ja nur also mit hechelnder Zunge hinterherlaufen, ob wir das nicht bringen. Ob wir nicht den Trabi in den Mercedes verwandeln können, ob das nicht geht. Und Das ist nicht die Katastrophe, die hier passiert ist. Das ist nicht die Katastrophe. Und ich will mal schließen sozusagen noch mit einer kleinen Spitze zu dir. Also ich glaube, wenn man diese beiden Pole der Perspektive nimmt, dann auch die Bewertung dessen, was hier in der DDR war, die für uns jetzt wichtig ist, dass das dann noch in ein sozusagen objektiveres Licht getaucht wird. Weißt du, ich glaube zum Beispiel, sage ich jetzt bloß mal, du wirst es gleich verstehen, dass die Psychodynamik, die nach Stalingrad geführt hat, für das, was hier geschah, also 100-mal wichtiger war als irgendwas, was dem Milko oder dem Honni in ihrer Jugend passiert sind. Das ist untergeordnet Teil desselben Prozesses, dass die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen vor Stalingrad waren. Aber da waren also Sachen im Gange. Wilhelm Reich hat das ja beschrieben, Massenpsychologie des Faschismus, nicht? Wo das hier man muss schon aus der Gesamtperspektive, muss man Goethe zitieren, ihr lasst den Armen schuldig werden, dann übergibt er ihn der Pein. Der Honni, der war nicht dafür geboren, dass ihm der Königsmantel auf die Schulter fällt. Das war nicht, das, Der war überfordert letzten Endes. Und mit Verbrechertum ist das nicht zu erklären, was hier vor sich gegangen ist. Das war ein Stück Weltgeschichte und die Weltgeschichte ist das Weltgericht, hat Hegel gesagt. Und ich, aus dieser größeren Perspektive glaube ich, dass wir gerechter und gelöster sozusagen mit den Hämmern umgehen können, die wirklich in uns drinne sitzen und die eigentlich die Ursache sind und nicht irgendwer, der jetzt besonders Schlimmes veranstaltet hat oder jetzt gerade macht.
Also mit dem Letzten habe ich keine Schwierigkeiten, das sehe ich auch so. Also man kann, ich würde es eher so sagen wollen, dann, dass so einer wie Honecker an die Macht kommt, ist sozusagen der Symptomträger dessen, was psychodynamisch als Massenphänomen überhaupt da ist. Also genauso würde ich, was manchmal so kurzschlüssig wieder gesagt wird, die Entwicklung verdanken wir Gorbatschow mit Perestroika, halte ich im Grunde genauso falsch. Es ist nicht dieser eine Mensch, Gorbatschow, der es gemacht hat, sondern der ist der Symptomträger einer viel umfassenderen, eines viel umfassenderen Geschehens als eines psychodynamischen oder energetischen Geschehens.
Ja, und den Gorbi, den hat seine Stasi an die Macht gebracht.
Naja. Ja, und bei uns kann man ja eher noch sagen, unsere Stasi hat die Wende gemacht. Das ist ja auch so absurd nicht. Ja. Also.
Lass mich mal, ich will noch eine, ich habe was vergessen. Ich hatte gesagt, zwei psychoanalytische Erfahrungen in der DDR. Die zweite habe ich dann im Erzählen vergessen gehabt, das gehört noch irgendwie dazu. Mein Psychoanalytiker war mein Vernehmer in dem Dreivierteljahr hier in Munchenhausen. Es war ein intelligenter Mann. Wir hätten die Plätze tauschen können, was so das Spiel der Argumente betrifft. Nicht so. Was ich da sozusagen lernen konnte, das war auf der einen Ebene alles abwehren, was der da entlarvt an mir. Denn die wussten so viel, die wussten jede Eitelkeit, die ich mir geleistet hatte, wo ich schwadroniert hatte, was nicht wahr war und so. Die fanden tausend solche Sachen. Und es war irgendwie so, dass ich das außerdem noch registrieren konnte. Und dass ich sehen konnte, aha, du Arsch, das bist du auch gewesen. So, nicht? So. So, das ist also irgendwie eine zugleich, also es war nicht bloß Verschließung, es war auch ein Stück Öffnung, was da passiert ist. Und wenn ich den nochmal treffen würde, den könnte ich nur raten, den Beruf nun zu wechseln.
Ja, was machen wir jetzt?
Ja, was machen wir jetzt?
Soll ich mal einen Vorschlag machen?
Ja. Nur mal einen Vorschlag. Also, ich habe also eine Idee, wäre entweder, dass ihr jetzt eine Frage habt, was mal anfangen, welche zu stellen, oder dass wir eine Pause machen. Ja, Pause. Allgemeiner Wunsch.
Pause ist ganz gut.
Viertelstunde? Ja? Okay.